Wortgewandt, der Podcast aus Düsseldorf. Manchen Menschen hört man einfach gerne zu. Meistens sind es die, die lieben, was sie tun, ganz bei der Sache sind. Aus Überzeugung, aus Leidenschaft, warum auch immer. Mit diesen Menschen sprechen wir bei Wortgewandt. Wir, das sind Philipp, Shanti und Christiane.
Moin, Christiane!
Wir sind Christiane.
Moin, Philipp!
Ah, hallo, Shanti, das ist Christiane.
Moin, Nicole!
Ach, Chrisse! Du hier?
Ja.
Ich dachte, heute sind wir mal seriös.
Ach so. Das ist ja ein Versuch. Warum? Warum denn heute? Was
Warum
hast du vor?
Warum denn nicht? Ich dachte, vielleicht mal sowas anderes.
Du bist wirst so geschäftlich. Also das ist mir jetzt unangenehm.
Das ist aber auch nur ein Endspurt, bevor es für mich...
Nein, sag's nicht.
...in die Sonne geht.
Ich kann das nicht hören.
Aber wenn du geschäftlich werden willst und seriös, dann hast du ja eine Idee. Hau raus.
Ich habe selten, naja doch, ich habe oft Ideen, aber die will keiner umsetzen und keiner hören und so, aber...
Heute vielleicht?
Nein, aber vielleicht mache ich mal einen Reiseblog jetzt von meiner Reise in die Sonne.
Es ist gut, Shanti.
Ich habe nur Blog gehört, du willst bloggen.
Ich hatte mal einen Abnahmeblog. Ich habe schon wieder vergessen, wie er hieß, aber Christiane, du hast mitgemacht. Chrisse, wir sollen ja jetzt wieder...
Stimmt, wir haben mal so einen Diätblock gemacht.
Wir haben vor vielen, vielen Jahren haben wir beide mal so eine Art Metabolic Balance gemacht und haben darüber gebloggt.
Das ist spannend, weil ist nicht alle hier der Anwesenden auch Pempelfood, wo es ums Essen geht? Kollidiert das nicht so ein bisschen?
Ja, dann
das
lagen Jahre und Kilos dazwischen.
Okay, ihr wart also erfolgreiche Bloggerin im Zu- und im Abnehmen.
Es gibt heute gar keine Blogs mehr. Aber es gibt immer noch diesen Preis, goldene Blogger.
Nein.
Ja.
Sind das die alten?
Kann man sich dann noch für
Golden
alte...
Age, so Golden Age Blogger oder was ist goldene Blogger?
Nein.
So was wie uns, nein.
Früher hat man gebloggt, als Shanti und ich gebloggt haben. Heute bloggt man nicht mehr, aber den Preis gibt's noch.
Ich blogge nur meine Ex-Freunde im Internet. Aber gut. Wer gewinnt denn so den Bloggerpreis?
Das weiß ich.
Okay. Shanti? Hast du den gewonnen?
Nein, ich glaube, als ich bzw. wir das damals gemacht haben, gab es das noch nicht. Also sowas wie neumodische Preise, aber hört sich interessant an. Wer vergibt denn sowas?
Leute aus Düsseldorf.
Hä?
Hä? Ja, wie, hä?
Wieso weißt du das schon wieder? Und wieso kennst du denn schon wieder jemanden?
Ja, Christiane, die Allwissende Müllhalde.
Das schneiden wir raus.
Ja, in Fregelrock.
Oh mein Gott.
Nein, also du kennst jemanden, der Bloggerpreise vergibt.
Ich glaube schon, ja. Seid ihr nicht so ein bisschen Social Media, LinkedIn unterwegs?
Ich bin voll analog. Nee, das heißt doch gar nicht mehr. Doch, Social Media heißt es noch. Was hat sich umbenannt?
Twitter heißt jetzt X, sonst ändert sich nix. Ja. Also, das ist die Franziska Blum. Die hängt da mit drin in diesen Bloggerpreisen. Und die macht ganz viel digitale Geschichten.
Und die kennst du so gut, dass die mal eben hier hinkommt? Nö. Gut, danke.
Ja, aber du könntest sie fragen.
Ja.
Gut.
Wenn die sich damit auskennt, kann man so posthum ist jetzt blöd, aber so 10 Jahre später noch einen Bloggerpreis kriegen für einen Blog, der nicht mehr einsehbar ist.
Fragen wir sie, wenn sie da ist. Christiane, oh allwissende Müllhalde, geh doch Franziska fragen, bitte. Oh, Christiane ist kaputt. Christiane geht fragen, wir sind bald wieder da nach dem nächsten Fraggle Rock.
Sing und schwing das Bein, lass die Sorgen sein. In das Lied stimme ein, so nach Fregelart.
So, ich muss da mal fragen. Ich frag da mal.
Wir sind zu alt für diesen Mist.
Alles klar.
Sie zählt zu den gefragtesten Digitalprofis im Land, steckt mit hinter Deutschlands ältestem Influencerpreis, ist auf allen Social-Media-Plattformen bestens vernetzt, trauert gerade ein bisschen um Twitter, weiß, wie man erfolgreich Newsletter schreibt und kommt trotzdem noch dazu, echte Bücher zu lesen und bei uns zu Gast zu sein. Wortgewandt freut sich auf Franziska Blum.
Herzlich willkommen, Franziska. Schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir fangen auch bei dir an mit den drei beliebten Fragen. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Und wie bist du hierher gekommen?
Ich fange einfach mit der letzten Frage an. Ich bin jetzt gerade mit der Bahn direkt aus Unterbilk hierher gekommen. Wo komme ich sonst so her? Vielleicht ist das dann die andere Frage. Wo komme ich her? Ich komme, also geboren bin ich im Osten Deutschlands, aufgewachsen in Ost-Berlin, Dann mit meiner Familie damals noch vor der Wende rüber gemacht in den Norden Deutschlands und von dort aus zum Studieren wieder zurück nach Berlin und dann nach Düsseldorf gekommen zum Arbeiten und leider oder mittlerweile nicht mehr leider, aber damals leider hier fest sozusagen stecken geblieben, sagt man, glaube ich, ne? Irgendwie sowas genau. Und mittlerweile finde ich es aber gut. Es hat halt nur ein paar Jahre gedauert.
Irgendwann kriegen wir sie an.
Genau, also das ist gelungen. Hat nur so ein bisschen gedauert. Und die mittlere Frage habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen. Wo will ich hin, ne?
Ja.
Ach, ich bin eigentlich ganz glücklich hier in Düsseldorf. Wo will ich hin? Weiter.
Immer weiter.
Immer weiter.
Ja, du machst ziemlich viel online, digital. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich nach vielen Jahren selbstständig gemacht hast, ja? Deine journalistische Laufbahn hat begonnen bei der Bild?
Fast. Also, fast. Ja, schon so ein bisschen. Noch früher war es eigentlich durch ein Praktikum, wenn wir jetzt ganz von vorne anfangen. Also, wann fangen wir da an? Fangen wir in der Zeit des Abiturs an. Da habe ich nämlich also die Schulzeitung, wie man das so früher gemacht hat, mitgemacht und fand das irgendwie ganz cool, Abi-Zeitung. Und irgendwie habe ich dann gedacht, ach, fände ich irgendwie ganz spannend, Journalismus zu machen, so. Und dann habe ich mich nach dem Abitur um ein Praktikum bemüht, was ja nicht ganz so einfach ist. Und mein allererstes Praktikum war sogar beim Radio. Und das waren so 4 Wochen in so einem Berliner Lokalsender. Und ja, Radio hat mich nicht ganz so gefesselt, aber irgendwie Journalismus fand ich schon ganz interessant. Und dann habe ich, wie das damals so war, während des Studiums irgendwie verschiedene Praktika gemacht. Und irgendwann bin ich bei Bild hängen geblieben, so. Bei Bild.de damals auch hängen geblieben. Also es war auch mein erster digitaler Job sozusagen. Dann auch als studentische Mitarbeiterin 3 Jahre oder sowas gearbeitet und habe da so echt Journalismus, Boulevard, online so von der Pike gelernt. Und also es war eine wahnsinnig spannende Zeit. Und dann dachte ich halt so nach dem Studium, mach mal weiter, aber mach mal was anderes. Und dann bin ich nach Düsseldorf gegangen und habe dann Volontariat gemacht, also ganz klassische Ausbildung nochmal. War eine Zeitschrift, war Wirtschaftsjournalismus und
In der schönen Kasernenstraße.
Nee, das war noch nicht bei der Kasernenstraße, sondern das war ein Unterrat. Das war die Zeitschrift Wertpapier und Geld. Ja, die beiden Zeitschriften Wertpapier und Geld. Die gibt es beide nicht mehr. Finanzjournalismus sozusagen über Fonds und Aktien und so ein Quatsch geschrieben. Genau. Und bin dann aber danach zur Rheinischen Post gegangen. Aber auch, also habe dann auch gemerkt, während des Volontariats war so Papierjournalismus. Irgendwie will ich wieder zurück ins digitale Online und bin dann zur RP Online gegangen und war dann da mehrere Jahre. Bin dann zur Wirtschaftswoche gewechselt, habe da auch den Digitalbereich aufgebaut als Chefredakteurin für den Digitalbereich und war dann noch ein bisschen beim Handelsblatt und habe dann gemerkt, so, irgendwie muss man was anderes machen und habe immer schon damit auch so geliebäugelt, mal was mit der Selbstständigkeit zu probieren, genau. Und dann habe ich gedacht, komm, war so leichte Midlife-Crisis, Ende 30, jetzt irgendwie musste man noch was anderes machen und dann habe ich gesagt, komm, jetzt probierst du das mit der Selbstständigkeit und da hänge ich jetzt.
Da hängst du jetzt.
Da hänge ich jetzt, ja. Und es macht mir sehr viel Spaß. Ja. Und ich kann es mir gerade nicht so vorstellen, wieder was anderes zu machen.
Aber das waren ja gerade viel zu viele Stationen, die du vorher aufgezählt hast, die meines Erachtens gar nicht in das Leben reinpassen können. Aber waren das immer nur drei Wochen oder fünf, sechs Jahre?
Nee, das waren immer schon so fünf, sechs Jahre im RP. Danach 3 Jahre Wirtschaftswoche, dann 1,5 Jahre Handelsblatt und dann Selbstständigkeit. Und das sind jetzt auch schon wieder 6, über fast 6 Jahre.
Klingt auf jeden Fall nach einem gut gefühlten Lebenslauf.
Ja, hat irgendwie Spaß gemacht. Ja. Und macht auch immer noch Spaß, genau.
Du hast aber auch noch nebenbei, also während du schon als Journalistin gearbeitet hast, hast du auch noch die goldenen Blogger
das stimmt,
mit
ja.
aus der Taufe gehoben.
Ja, ich mache halt echt gerne Internet so, ne?
Ja.
Das hat auch, also wie gesagt, hat ja zum einen im Studium angefangen, weil ich halt bei Bild.de damals gearbeitet habe und das irgendwie sehr spannend fand, wir da wirklich so Webseiten geklöppelt haben noch. Also es gab noch keine Redaktionssysteme, da musstest du halt dann mit HTML da rumspielen. Also man hat da, wie gesagt, sehr viel gelernt. Und dann habe ich während meiner Diplomarbeit, da muss man sich ja dann auch ablenken, wenn man so eine Diplomarbeit schreibt, habe ich irgendwie im Internet entdeckt, dass es sowas gibt wie Blogs. Fand das wahnsinnig spannend. Damals war das ja auch sehr stark so Tagebuch-Blogs, ne, wo dann Leute aus ihrem Leben berichten und irgendwie fand ich das total interessant und dachte so, oh, das muss ich jetzt auch ausprobieren. Habe aber dann noch gewartet bis nach der Diplomarbeit, also damit ich nicht so viele Schreibprojekte nebenbei hatte. Und in Deutschland gab es damals ja noch nicht so eine wahnsinnig große Szene. Dann hat man sich irgendwie relativ schnell auch kennengelernt und vernetzt. Und irgendwie kannte ich dann halt auch so ein paar Düsseldorfer logischerweise, den Thomas Knüber und den Daniel Fiene. Und irgendwann hatten wir so 2007 dann so eine komische Idee auf der Couch, ey, komm, lass doch mal lass doch einfach mal die coolsten Blogs Deutschlands wählen. So. Und dann haben wir das bei Twitter damals verkündet, wir machen das jetzt, nächste Woche treffen wir uns im Livestream. Und dann haben wir im Grunde so, ich glaube, so 2-3 Stunden irgendwie live gestreamt, haben halt uns Kategorien ausgedacht und haben dann Leute nominiert. Bei Twitter durften Leute dann abstimmen, wer den Preis kriegt. Und dann haben wir die angerufen und haben die halt im Livestream interviewt. Und das war dann irgendwie ganz nett. Und genau, dann haben wir dann im nächsten Jahr gedacht, komm, machen wir nochmal. Und dann hat uns irgendwann der Thomas Koch, hier auch, der ja auch ein großer Düsseldorfer Werber ist,
sozusagen, ja, Mediaplaner,
kennt,
ja,
glaube ich, jeder,
ja,
gesagt, habt ihr nicht Lust, die Goldene Blogger mal irgendwie so richtig live auch vor Publikum zu machen? Kommt doch auf die Ackerstraße zu meiner Frau Christiane, die hat da den tollen Secondhand-Laden. Kommt doch da hin, dann macht ihr den Livestream einfach da. Und dann haben wir das halt gemacht. Ne? Und das Coolste war ja auch, dadurch, dass das halt so ein schöner Secondhand-Laden war, haben wir uns dann zwischendurch auch verkleidet. Es kamen dann auch so ein paar Leute vorbei. Also am Anfang waren wir, glaube ich, so 10 Leute oder so, die dann live dabei waren. Es wurde dann zu so einer Tradition, dass es immer Pizza gab. Der Hund von Christiane und Thomas hat dann immer auch die Pizza mitgegessen.
Sir
Mortimer war, genau, Gott, die packt mir selig, war immer mit dabei. Und haben wir noch einen Kasten Bier mitgebracht, ne, dass halt alle ein bisschen Spaß hatten und haben uns dann halt verkleidet und hatten dann immer einen schönen Abend. Und es wurde irgendwie immer größer. Und dann, also nächstes Jahr kam dann wieder noch mal mehr und so. Und dann irgendwann hat, ich glaube, über Thomas kam das damals, die Leute aus dem Basecamp in Berlin befragt. Mhm. Ihr habt ja nicht Lust, mehr Publikum zu haben? Wollt ihr nicht zu uns kommen? Und dann sind wir nach Berlin gegangen. So, und dann, ja, nahm das so seinen Lauf. Waren wir mehrere Jahre in Berlin. Und jetzt dieses Jahr, jetzt im April 2023, waren wir das erste Mal wieder in Düsseldorf und haben das in den Ruders Studios gemacht mit Zipgate zusammen, die uns da groß unterstützt haben. Genau.
Ich glaube, der Stefan Schwering war auch irgendwie mit nominiert in einer Kategorie der...
Nee, der war nicht nominiert, nee, aber der war, glaube ich, da.
Ja.
Also ich habe nicht jeden gesehen, der da war, aber, aber nominiert war auch 4-0.
Ja, 4-0.
4-0,
ich genau. Ich komme bei unseren Gästen immer durcheinander.
Ja, ich dachte, ich drop das nochmal, damit wir die
Ausgaben
miteinander verlinken können und so.
Ja, auf jeden Fall.
Aber haben leider nicht gewonnen. Konnten sich leider nicht gegen die Berliner durchsetzen, aber ja,
verdient trotzdem. Verdient hätten sie es.
Das verdient hätten sie es auf jeden Fall. Sehr, sehr cooles Projekt, genau.
Ja. Ja. Und also das sind dann auch nicht mehr nur klassische Blogs, sondern...
Ja, man musste das natürlich irgendwann öffnen, weiter, ne? Ja. Genau, also ich meine, dadurch, dass halt Social Media so viel Veränderungen gebracht hat und ja auch viel, was vorher im Blog stattgefunden hat, ne, so diese ganzen Kommentarstränge, Austausch und sowas alles, hat ja vorher noch auf den Webseiten stattgefunden und hat sich dann immer weiter ins, also zu Twitter, zu Facebook, zu Instagram verlagert und dann musste man natürlich gucken, wie gehen wir damit um. Und am Ende des Tages ist ja so ein Instagram-Kanal auch irgendwie sowas wie ein Blog, ne? Nur halt mit anderen technischen Möglichkeiten. Ja. So kann man es ja auch sehen. Also am Ende ist es alles Kommunikation. So.
Ja, und das,
das passt ist das so, dann irgendwie schon.
Das ist auch so das, was du deinen Kunden anbietest. Kommunikation digital,
genau,
über soziale Netzwerke.
Genau, ich versuche Menschen, Unternehmen, Organisationen, wie auch immer, dabei zu helfen, besser digital zu kommunizieren. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen und das halt so eben vor allem digital und deswegen hat das natürlich alles miteinander zu tun und macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß.
Ja, lass uns über Twitter reden.
Oh nein. Twitter? Was ist Twitter? Ich weiß gar nicht, was Twitter ist.
Twitter heißt jetzt X und es ändert sich nichts. Also wer den Podcast von den beiden...
Oh ja, ich höre den immer noch jeden Tag.
Ich bin gerade wieder eingestiegen, weil Micky Beisenherz pausiert und da habe ich bei den beiden wieder eingestiegen. Es ist aber immer sehr lustig. Ihr wisst nicht, wovon wir reden.
Nein. Voll verloren.
Wollt ihr mit ins Boot oder wollt ihr draußen bleiben?
schon gerne. Also bei X kommt ihr nicht noch mit dabei, aber über wen ihr gerade sprecht, die beiden, da bin ich raus.
Das sind Gavin Karlmeier und Dennis Horn.
Genau, die machen jeden Tag wirklich, seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat, machen die den Podcast Haken dran, also werktäglich und nur bei krassen, großen Situationen auch mal am Wochenende, also gerade am Anfang war das halt häufiger so und ja, die machen wirklich jeden Tag, was ist gerade bei Twitter, X beziehungsweise alles, was damit zusammenhängt, irgendwie so los und schaffen es echt mindestens 20 Minuten pro Tag darüber eine Ausgabe aufzunehmen, weil irgendwie immer was ist. Manchmal ist es auch eine Stunde, weil halt einfach, naja, sagen wir mal so, Elon Musk macht halt viel Zeugs.
Interessante Sache.
Und es ist halt sehr interessant. Also,
ist es auch sehr lustig. Also als diese Namensänderung war, die Folge war sehr, sehr witzig mit den beiden. Inzwischen heißt es auch nicht mehr, also es heißt Haken dran von dem Haken bei Twitter, den es mal gab, jetzt nicht mehr.
Na, es gibt ihn ja immer noch, den Haken. Man muss ihn jetzt kaufen und es ist ja nicht mehr eine Verifizierung, wie es ja, ja vorher war, ne? Also dass man eine gute Quelle ist, sondern jetzt ist es halt im Grunde ein Zeichen dafür, dass ich bereit bin, 8 Euro noch was genau, zu bezahlen. Ja. Und ansonsten, also man hat natürlich angeblich mehr davon, wenn man mehr Reichweite bekommt und so weiter und so fort, aber es ist am Ende des Tages nicht mehr das, was es halt mal war, wie auch Twitter nicht mehr das ist, was mal war, heißt ja auch nicht mehr so. Also ich merke mal wieder, dass ich immer noch in so einer Trauerphase bin, weil ich, wie gesagt, immer noch diese ja, Selbsthilfegruppe, das Podcast jeden Morgen irgendwie so brauche.
Ja.
Aber es fällt leichter, aber ich bin noch nicht runter.
Ja,
die Trauerphase, warum? Also ich habe vorher nur sehr wenig Kontakt zu Twitter gehabt, außer den Twitter-Perlen, und oute mich da als Nichtwissend. Aber was hat sich jetzt geändert, was zu betrauen ist?
Wie du ja gerade schon gehört hast, hat meine Zeit mit Twitter schon relativ früh begonnen, also gleich eigentlich am Anfang. Und es war halt wirklich am Anfang natürlich total, also so ein Vernetzungsding unter den Bloggern und Bloggerinnen in Deutschland, was halt so die schnelle Kommunikation so anging. Das heißt also, da ist so ein Netzwerk entstanden natürlich. Und ich meine, das war das Erste. Aber das war halt schon was, wo halt wirklich Verbindungen, also ganz persönliche Verbindungen sozusagen, auf eine andere kurze Ebene so gehoben worden sind. Und dann hat sich ja Twitter auch weiterentwickelt und dann hat es mich sehr stark auch in meiner journalistischen Zeit begleitet, weil es einfach, ne, also Breaking News Situation, da gehst du halt auf Twitter, weil du dann dich halt informieren kannst, weil du dann halt originale Quellen von aus den unterschiedlichen Ländern vor Ort und so und wirklich zeitnah bekommen kannst. Und deswegen hat man halt irgendwie so eine ganz andere Verbindung dazu, ne? Also und dann natürlich auch, also es ist für mich war immer eine wichtige Informationsquelle für die Themen, mit denen ich mich halt beschäftige. Also weil man sich halt auch so schön zusammenstellen kann. Also und ja, jetzt ist das halt nicht mehr ganz so gut möglich, muss man mal so vorsichtig sagen.
Weil es nicht mehr verifizierbar ist und
weil es halt erstens nicht mehr ganz so verifizierbar ist, weil die algorithmische Ausspielung sich halt auch extrem verändert hat, weil viele gute Quellen da auch nicht mehr so aktiv sind, weil sie nicht hinter dem stehen, was Elon Musk macht, was natürlich auch total verständlich ist. Und man sich halt auch fragen muss man so einen verrückten Typen, der politisch auf einer Seite steht, den man vielleicht auch nicht unbedingt angehören möchte oder mit in Verbindung gebracht werden, muss man so einen Typen unterstützen?
Ja.
Das ist halt so die große Frage, ne? Und dieser Konflikt, vor dem man am Ende des Tages ist.
Du konntest selbst, wenn du wusstest, in Düsseldorf passiert gerade irgendwas, dann bist du auf Twitter gegangen, hast Hashtag Düsseldorf eingegeben, hast gesagt, da haben schon Leute irgendwelche Fotos, das funktioniert nicht mehr.
Also jetzt diese Bombendrohung, ne, wo man ja, also oder diese Bombendrohung, oder die Bombenfund, diese Entschärfung, wo, also normalerweise Twitter, so, jetzt, ja. Diesmal habe ich es über diese Warn-App, was ja echt, also was super ist jetzt für diese App, dass sie endlich mal einen guten Nutzen hatte, aber vorher war es Twitter, ne, und das ist halt was.
Nicht Düsseldorf.de, weil das ist.
Oder es ist auch nicht Düsseldorf.de, ja, genau. Also irgendwann kam dann auch bei Instagram so eine Meldung irgendwie auf, ne, aber ich habe das nicht über Twitter erfahren, normalerweise, also früher.
Früher.
Wann auch immer das genau gewesen ist, hätte ich das über Twitter sicherlich irgendwie. Nee, es ist Katwan, ja genau. Ja. Also diese Warn-App, die man da.
Ja, Katwan oder Katwan. Nina.
Also Nina
gibt es auch noch.
Nina kenne ich, also Nina hat mich gewarnt.
Ja. Ja.
Vielleicht war es sogar auch Nina. Ich verwechsel die ehrlich gesagt immer.
Ja, irgendwie sind austauschbar.
Da steht halt Bombenfund, ne? Und ab da ist es ja fast
durch. Ja, genau. Ja.
Ja, aber Twitter haben, ich glaube, so 97-98% der Bevölkerung haben das nicht auf dem Schirm.
Absolut, ja.
Und das ist aber die Leute, die publizistisch tätig sind, also Journalisten, sind da sehr gut unterwegs. Und man konnte früher auch tatsächlich, wenn auf Twitter was getrendet hat, fand man dann hinterher auch Meldungen darüber in Zeitungen oder im Fernsehen. Das heißt, Twitter hat die Themen auch gesetzt. Das fand ich das sehr erschreckend.
Na, uns wurde ja auch politisch ausgenutzt. Ne? Ja, also ich meine, das, was Donald Trump gemacht hat, ist ja im Grunde, der hat das genauso, also hat diesen Mechanismus halt für sich genutzt, weil egal was, es wurde zu einer Meldung in der New York Times, Washington Post. Und das ist natürlich, es kann auch missbraucht werden. Ne? Und das ist natürlich auch genau das, was man jetzt auch bei Elon Musk sieht. Ne? Also er missbraucht es ja letztendlich auch, also versucht dadurch halt irgendwie die Aufmerksamkeit auf dem Netzwerk zu halten. Aber irgendwann ist dann auch genug mit Bad News, Good News und so. Ne? Also daher.
Ja. Ja gut, genau. Also Twitter haben wir dann auch durch.
Wir können Elon Musk auch taggen, super. Aber ob ihn das interessiert.
Gab es nicht jetzt irgendwie eine ähnlich gestrickte Plattform, die versucht jetzt den ganzen ehemaligen X-User abzuziehen?
Mastodon? Es gibt mehrere, genau, also genau, Blue Sky irgendwie, ne, der Twitter-Gründer, der hat irgendwie auch gedacht, er macht nochmal was Neues. Aber es ist halt keins dieser Netzwerke wirklich so erfolgreich darin, ja, die Nutzer dahin zu holen und das gleiche Nutzererlebnis, ne, sozusagen zu generieren und halt auch gerade was so diese Breaking News Sachen angeht, das ist was, was es so offenbar nicht so einfach zu generieren gibt. Und du brauchst ja auch die Leute, die dann mitgehen und die diese Inhalte dann eben auch dort einfliegen. Ne? Und das dauert dann immer nur so ein bisschen. Und ja, Mastodon hatte, glaube ich, am Anfang am meisten mit profitiert, aber ist einfach immer noch wahnsinnig kompliziert und
was, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht.
Doch,
doch, das ist Threads, was du meinst. Threads ist das von Meta, genau, was ja 3 Tage irgendwie so ein bisschen ging. Meta möchte nicht so gerne die Datenschutzvorgaben oder ist gerade dabei, sagen wir mal so, die Datenschutzvorgaben der EU zu erfüllen und das ist halt nicht ganz so einfach und deswegen dauert das halt noch ein bisschen, bis die Europäer auch in den Genuss kommen.
Ja, stets bemüht.
Genau, so kann man es auch sagen.
Ja, was erzählst du den Unternehmen, warum sie in soziale Netzwerke gehen sollen?
Weil da die Leute sind. Also wenn dann halt, man muss halt gucken, wie man seine Zielgruppe am besten anspricht. Und dann, also die Frage ist, ne, kann ich natürlich eine schöne Webseite machen und sagen, irgendwie super cool.
Kommt keine Sau.
Kommt aber keine Sau von alleine hin. Das heißt, man muss irgendwie gucken, dass man entweder die Leute versucht rüber zu locken. Das kann man natürlich gut über Social Media machen. Oder auch das ist halt nicht ganz so einfach. Oder zumindest eben die Marke oder die Inhalte irgendwie eben dann auch auf Social Media so rüberbringen, dass sie auch da interessant sind und irgendwie verhakt, dass das halt vielleicht eine coole Marke oder ein cooles Unternehmen ist. Entweder um dann halt neue Mitarbeiter oder neue Mitarbeiterinnen zu gewinnen oder natürlich irgendwie auch zu sagen, irgendwie, wir sind die coolsten, was das Thema Nachhaltigkeit angeht oder sonst irgendwie was. Ne? Das heißt also, also all diese Themen sind natürlich... spielen natürlich dann eben eine Rolle. Genau, dafür braucht man Social Media, weil die Leute halt einfach nicht mehr freiwillig einfach so denken, ach, gucke ich heute mal bei Unternehmen XY auf der Webseite vorbei, was die so machen.
Was die so machen,
Aber wie viele Jahre zu alt bin ich, dass das bei mir nicht wirklich so zieht? Ich könnte dir noch nicht mal sagen, welche Produkte, welche Firmen, welche Inhalte irgendwo auf Social Media Kanälen vertrieben und beworben werden. Wie viele Generationen bin ich aus dem ganzen Raster rausgefallen?
Ach, wir finden für dich bestimmt auch eine gute Plattform, wo du unterwegs bist, oder?
Du bist bei Facebook, bist du bei und Facebook? Insta.
Ja.
Ja, komm.
Ja, aber ich,
und was machst du da so?
Viel zu lange kurz vorm Schlafengehen hängen bleiben und was auch immer anschauen.
Okay, dann haben wir ja schon mal was.
Bestimmt.
Also du guckst irgendwas an und...
da ist auch immer wieder Werbung bestimmt drin.
Genau, also es muss ja nicht unbedingt nur Werbung sein, aber es ist ja das Beste ist ja eigentlich, wenn du auf irgendwas stößt und merkst so, ach, ist ja total interessant und du dann erst merkst so, ach krass, das war ja ein Unternehmen, die mir das gerade so kredenzt hat, oder?
Aber ist jetzt... passiert tatsächlich, würde ich behaupten, nicht.
Also ich weiß Insta das nicht. Jetzt, also hinter den Katzenvideos oder sowas kommt nicht und jetzt hier kauf Felix. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich jemals gedacht habe, boah, das ist ja cool. Es ist ähnlich wie bei YouTube eher dieses, boah, wann ist der Scheiß endlich vorbei, dass ich den Film gucken kann, den ich mir ausgesucht habe oder das, den Clip oder das Tutorial oder whatever.
Ich gucke ehrlich gesagt auch relativ wenig Werbung. Also guck auch eher, man ist natürlich eher interessengesteuert unterwegs. Ne? Das heißt also, wenn du jetzt sagst Katzenvideos, bekommst du halt dann auch irgendwie Katzenvideos oder halt ähnliche Sachen oder halt Leute, was halt, also was du halt sonst so guckst oder wo du vielleicht so unbewusst merkst, so ach krass, ist ja doch irgendwie ganz spannend und dann kommt davon plötzlich ein bisschen mehr oder halt was Ähnliches und du guckst dann noch, guckst weiter und so beeinflusst du ja durch dein Nutzungsverhalten, beeinflusst du ja dann letztendlich auch den Algorithmus und machst dir sozusagen die Welt so, wie du sie gerne
die berühmte Bubble,
hättest.
Katzenvideos und keine, nicht viel anderes. Also es gibt, tatsächlich habe ich auch mal eine Werbung dann gescreenshottet, um mit später zu schauen, ob ich den Schuh denn tatsächlich, ob der was für mich wäre.
Ah, siehste?
Der war nichts für mich. Aber ich wäre jetzt keiner, also ich hätte gedacht, dass ich das mehr mitkriege oder mehr beeinflusst werde von dem, was da gezeigt wird, unterschwellig oder auch offensichtlich. Und ich habe das Gefühl, dass ich nicht beeinflusst werde. Jetzt habe ich aber auch ein vielleicht anderes Konsumverhalten. Also ich schaue mir ganz viele tolle Kleider an, die ich alle nicht selber kaufe, kriege darüber auch ganz viele Schminktutorials, die ich selber nicht nutze.
Warum?
Weil ich immer noch
keine Ahnung, das finde ich nötig. Entschuldigung, der Mann ist hübsch.
Ich wohne in
Düsseldorf. Warum guckst du sie? Das meine ich.
Also dann die Schminktutorials kommen und dann finde ich sie lustig, weil ja ganz oft auch Sachen dabei sind, wo man denkt, aha, so mache ich es also nicht. Ist schön. Und dann bleibe ich da hängen und kriege natürlich dann auch noch das Dritte mit dazu. Oder ab da fängt es dann an.
Ja, ich habe gerade auf Instagram so eine süße Hunde-Videos-Phase und ich bekomme halt ständig Videos von neuen Golden Retrievern angezeigt. Also ich habe keinen Hund und bin auch eigentlich gegen Hunde in der Stadt und so, aber die Videos gucke ich mir trotzdem ganz gerne mal an. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass ich selber, also dass ich mir mal was gekauft habe, was ich auf Instagram gesehen habe, ne? Weil ich mit einer Marke dann eben häufiger in Verbindung gekommen bin und dann gedacht habe, so, jetzt muss ich aber mal gucken, ob das wirklich so cool ist oder ähnliches. Und manchmal war es cool, manchmal war es aber auch echt Quatsch.
Ja, ich will mich da gar nicht als große Ausnahme darstellen, aber ich habe das Gefühl, dass es bei mir nicht zieht. Aber die ganzen Komiker und die lustige Videos machen, die kriegen dann vielleicht Geld, weil ich drauf hängen bleibe und wo auch immer die dann ihr Geld herbekommen. Aber
es ist halt schon auch natürlich viel Unterhaltung, weshalb man auf Instagram unterwegs ist. Ne? Und was es natürlich auch viel schwieriger macht, ernstere Botschaften so dann eben zu platzieren, weil man eher die Unterhaltung, den schnellen Schmunzler oder wie süß oder was auch immer irgendwie sucht und dadurch natürlich solche Inhalte verstärkt auch wiederum ausgespielt werden, logischerweise. Ja.
Aber dafür gibt es ja tatsächlich welche, die das ganz gut gemacht haben. Florian Krischkat heißt er so. Ein queerer Mensch, der fängt immer an, hast du gehört, in Russland? Und dann kommt immer irgendeine Schlagzeile oder irgendeine Aussage, ein bisschen plump daher, die er dann auflöst. Das ist sehr unterhaltsam, sehr nett gemacht, was man sich mal schnell angucken kann und hat danach das Gefühl, ach guck mal, hast tatsächlich was Sinnvolles gehört und nicht nur Katzenvideos gescrollt.
Das stimmt. Ich hab auf diese Art und Weise so auch einen Account entdeckt. Dein Bruder Steve, weiß nicht, kennst du das zufälligerweise? Nee. Der hat auch einen Grimme Online Award jetzt sogar gewonnen. Also der informiert irgendwie über Afrika, also Thema aus Afrika, kommt halt selber daher. Und aber halt wirklich auf eine super spannende Art und Weise. Und ich denke mir immer, warum habe ich den eigentlich vorher schon mal entdeckt und warum habe ich mich mit diesen Themen noch nicht auseinandergesetzt? Also der schafft es auch auf so eine Art und Weise eben dann auch ernstere Themen so rüberzubringen.
Es gibt ja auch viele klassische Medien, die versuchen, über die sozialen Kanäle ihre Inhalte auch auszuspielen. Tagesschau auf Instagram oder andere Formate. Ich glaube, vom Bayerischen Rundfunk, die haben ein junges Format da irgendwann ausprobiert und sind damit relativ erfolgreich. Oder die FAZ auf TikTok ist auch sehr schön. Ich glaube, die unterhaltenden Formate kommen immer noch.
Obwohl mittlerweile gerade der öffentliche rechtliche Rundfunk mit Funk schon sehr viele Formate auch an den Start gebracht hat, die halt wirklich für ein junges Publikum sind, die auch sehr unterhaltsam sind. Also da ist ja schon sehr viel auch gemacht worden, da wird viel gemacht und auf Instagram unterwegs sind oder eben auf TikTok unterwegs sind, ne, verschiedene Podcast-Formate, die ja wirklich für eine junge Zielgruppe konzipiert sind und das auch recht erfolgreich hinbekommen. Ne? Oder YouTube ist ja auch so.
Funk ist, glaube ich, auch unter Beschuss von Menschen, die Öffentlich-Rechtlichen nicht mögen.
Ja, ich würde sagen, alle Formate, die vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht sind, sind da unter Beschuss. Ne? Also das ist durchaus so, klar.
LinkedIn für Unternehmen sinnvoll, um neue Stellen zu besetzen?
Stellen zu besetzen und sich natürlich auch thematisch zu positionieren. Also, und das entweder über eigene Accounts, wo sie ihre Themen dann spielen. Wir hatten gerade das Thema Diversity, Nachhaltigkeit oder eben andere Themen sozusagen da rüberbringen. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, mit Botschaftern zu arbeiten, ne, dass Mitarbeiter aus Unternehmen für das Unternehmen unterwegs sind und auch Themen dort platzieren. Ne, der IT-Experte oder die Nachhaltigkeitsexpertin oder der Digitalverantwortliche können natürlich genauso auch diese Inhalte und aus ihrer täglichen Arbeit sozusagen berichten, was natürlich viel näher nochmal macht. Und dadurch, dass man ja alles auf Social Media ist ja immer dafür da, dass man Menschen miteinander verbindet oder mit Menschen kommuniziert und eben nicht mit Unternehmen oder irgendwie Marken, ist es natürlich viel effektiver, das so zu machen.
Du coachst dann auch Leute, wie sie lernen, da zu kommunizieren? Also
Coachen, Trainings oder halt dann wirklich direkt in der Beratung, dass ich halt damit mitmische und die unterstütze. Genau.
In welcher Größenordnung ist das denn? Der kleine Handwerksbetrieb oder die große Bank hinter der Kühe?
Also ich bin ja eher so in dem Bereich unterwegs. Also vielleicht kommt es auch einfach durch meine Vergangenheit, weil ich ja lange bei der Wirtschaftswoche und bei Mannesblatt war.
Stimmt.
Und ich grundsätzlich sowieso lieber über so komplizierte Themen kommuniziere, als irgendwie, also ich wäre die Falsche, um jetzt irgendwelche Shampoos oder irgendwie Klamotten oder irgendwie sowas zu kommunizieren. Also da macht mir nicht so viel Spaß, sondern lieber irgendwie was Kompliziertes, irgendwie technisch Kompliziertes oder halt irgendwie Digitales oder irgendwie Baustoffe oder irgendwie sowas. Also was schön Kompliziertes einfach runterbrechen, das macht mir mehr Spaß.
Erklärungsbedürftig.
Ja, genau. Erklärungsbedürftig sagen, also finde ich irgendwie spannend. Aber es liegt halt, glaube ich, auch daran, weil ich halt Journalistin bin und irgendwie das so, man muss ja immer gucken, dass man so einfach wie möglich dann ja auch runterbricht. Das habe ich von Anfang an so gemacht. Das habe ich auch gerade im Boulevard gelernt, damals bei Bild.de. Das macht mir einfach auch mehr Spaß. Ja, ist ein bisschen verrückt, ich weiß.
Bei Bild.de denke ich immer an dieses Clickbaiting. Das ist ja, ich meine, das, man kriegt ja irgendwann die fette Krise.
Ja.
Das Ergebnis wird dich erstaunen. Ah, ich möchte das nirgendwo mehr lesen, bitte.
Sehr lange her, dass ich das gemacht habe, ja.
Ja, aber es ist ja aber immer noch hat, da.
Nein, natürlich. Und man lernt natürlich ganz viel über Überschriften. Was sind gute Überschriften, was sind gute Teaser, ne? Die funktionieren. Das, also das war schon eine sehr gute Schule dafür.
Ja, Werbetexter sollten auch immer die Bild lesen. Und, echt? Also früher war es zumindest so. Ich weiß nicht, ob heute auch noch, aber früher ja.
Ja, mittlerweile gibt es natürlich nicht nur die Bild, ne? Also so Buzzfeed und so waren ja so die 10 Dinge, die, keine Ahnung, die dich überraschen, bei Punkt 9 musst du weinen und so ein Quatsch, ne? Also ja, und es gibt ja mittlerweile viele Mechanismen, ne, die halt so sehr erprobt sind, was solche Sachen angeht. Und wenn man muss ja nur mal auf Spiegel Online oder irgendwie gucken, dann sieht man ja, welche Rezepte da dann. Ja. So im Einsatz sind.
Ich finde, die kommen immer so lustig zu spät. Ich war gerade im Sommerurlaub am Titisee und jetzt kriege ich die tollsten Geschichten über den Titisee. Und ich denke, ich war doch gerade schon da.
Ärgerlich, ne?
Kenne ich schon zu spät. Hätte es mir vorher gesagt. Also ich wusste selber nicht, wo, dass ich da hinfahre. Aber jetzt im Nachhinein muss ich ja nichts über die versunkene Stadt da hören, wo ich es doch vor Ort schon gelesen habe.
Ich glaube, das kommt aber auch immer, man nimmt ja auch eher dann Sachen wahr, wenn man, ja, die man schon kennt oder die man gerade neu erfahren hat. Also als ich damals schwanger war, habe ich auch plötzlich ganz viele Leute gesehen, die halt irgendwie mit Kinderwagen rumgegangen sind, die mir vorher nie aufgefallen sind. Ja, oder dicke Bäuche und so. Es ist halt einfach so, dass man dann einfach eine andere Aufmerksamkeit für bestimmte Themen so hat.
Das stimmt schon, aber wenn auf der Startseite im Handy-Browser, wenn man da nicht direkt was eingibt, kommt ja dann so eine Startseite mit einer Auswahl von Themen, die mich nicht interessieren. Und wenn da der Titisee gepostet wird, dann ist es ja nicht, weil ich den gerade wahrnehme, sondern weil die ja irgendwie festgestellt haben,
dass du da warst gerade. Ja. Ja, leider sind die Algorithmen noch nicht so gut, dass man vorher sozusagen schon was bekommt. Kommt noch.
Ich würde mit den Lottozahlen erstmal anfangen.
Gib dem Ganzen noch so ein paar Jahre dann.
Wie ist denn deine Meinung dazu? Werden wir abgehört von unseren Handys?
Boah, da gibt es ja verschiedene. Ich habe gerade wieder was gelesen über diese neue Pokémon-App. Hast du das, oder habt ihr das mitbekommen?
Nein.
Es gibt jetzt Pokémon Sleep, was halt besonders sich an Kinder natürlich wiederum richtet. Und du sollst sozusagen das Handy neben dem Bett sozusagen platzieren, damit dass der Schlaf halt auch getrackt werden kann und herausgefunden werden kann, ob du gerade gut schläfst oder nicht gut schläfst und so weiter und so fort. Und da gibt es gerade einen großen Skandal wegen Datenschutz und wegen, also da ist es ja sogar so, dass man extra einwilligt, dass man abgehört wird, weil sonst würden sie ja nicht erkennen, ob du einen guten Schlaf oder einen schlechten Schlaf sozusagen hattest. Mhm. Also das Thema und angeblich nicht, aber ehrlich gesagt, ich habe mich so technisch damit nicht eingelesen, ob das wirklich so ist oder. Also ich kann da nichts Seriöses sagen.
Wir hatten ja alle schon mal den Fall, wie der liebe Philipp gerade.
Über das Katzenspielzeug bei den Katzenfutterautomaten, nachdem ich nicht gegoogelt habe. Ich habe mich nur mit meinem Freund darüber unterhalten und es kommt just 2 Tage später, bekomme ich die Werbung dafür draufgespielt. Und ich habe es wirklich, ich habe nicht danach gegoogelt, ich habe auch vorher nicht danach geguckt, weil ich immer gesagt habe, will ich nicht, finde ich kacke. Jetzt ist die Situation, dass man sich dafür interessiert hat und plötzlich ist es da. Aber
oder das Handy kann mittlerweile Gedanken
nehmen. Ja, wir haben halt so eine blöde Alexa im Haushalt und die muss ja zuhören, sonst hört die ja gar nicht, wenn ich sie aktivieren will.
Ja.
Also die ist ja permanent auf Sendung oder auf Empfang.
Ja, es sind halt auch Daten, die gut gewonnen werden können und die dann natürlich auch sehr gut ausgewählt werden.
Und es ist ja schon lustig, dass die sich eh immer aktiviert an den blödesten Stellen, weil man den Namen gibt, man hat ja 5 verschiedene Namen, die man denen geben kann und man irgendwas Blödes mit IGI sagt, dann meint Sigi schon sofort, ja bitte, wie kann ich dir helfen? Und schwupp hat man was bestellt. Wie jetzt den Futterautomaten anscheinend. Also ich würde behaupten, dass die auf jeden Fall zuhören.
Ich beteilige mich ja keine Spekulationen.
Ich habe das auch schon vor Jahren gehört, dass das so sein. Ich glaube es eher nicht, aber bei Alexa ja, würde ich sagen, ja klar.
Aber du hast doch auch Siri oder whatever.
Ich habe Siri, aber ich spreche nicht mit Siri. Ich mache nicht Hey Siri und sonst was.
Es gibt 2 verschiedene Varianten. Du kannst Siri machen, indem du drauf triffst und dann wird zugehört, angeblich immer, ne? Oder du lässt es auf ständig zuhören, also Alexa-Style und aktivierst es mit Hey Siri. Und das habe ich zumindest.
Ich hab's
also
nicht.
Wir haben es aus.
Das wäre auf jeden Fall was du mal prüfen könntest.
Und außerdem, das ist ja mit Alexa, die hört ja einfach zu.
Weiß Alexa ohnehin, dass du eine Katze hast? Bestellt ihr im Internet Katzenfutter?
Ne.
Irgendwas mit Katzen?
Ne.
Na, wer weiß, wenn du nicht zu Hause bist. Kannst du die Katze von Mau? Was
und möchtest du? Wer weiß, ob er nicht heimlich auch irgendwelche kleinen Katzenvideos guckt.
Na, das kann gar nicht sein.
Egal.
LinkedIn. Also wenn du jemanden gecoacht hast und der ist jetzt Corporate Influencer, weil es einfach besser funktioniert, wenn die Leute aus dem Unternehmen über ihren persönlichen Account posten. Ist das messbar erfolgreich, wenn du das gemacht hast?
Natürlich, was soll ich denn jetzt sonst sagen?
Ja, also, hallo. Total versagt. Also das kriegst du so zurückgespielt. Rufen die dich nochmal an und sagen, hier, hat super geklappt und oder
man ist ja häufiger auch länger in Kontakt und begleitet die ja auch so ein bisschen. Also das versuche ich zumindest immer gut hinzubekommen, weil es, ja, also wäre ja schon schön, wenn irgendwie noch was passiert und draus wird sozusagen. Also ich habe jetzt, also ich werde immer wieder gebucht und also ich würde jetzt schon sagen, dass das ganz okay ist, was ich da so mache.
Was würdest du denn raten? Was muss man beachten beim idealen Post?
Also der muss natürlich Mehrwert haben. Also der muss den Nutzer, der das liest, irgendwie was bringen. Der muss einen guten Einstieg haben. Der braucht im besten Fall natürlich irgendwie auch ein cooles Bild. Im besten Fall ein Selfie oder also ein Gesicht irgendwie, was mich anguckt und sympathisch ist oder wie auch immer. Dann bei LinkedIn brauchst du ja irgendwie, musst du ja auch relativ schnell gucken, dass du möglichst schnell Interaktionen bekommst. Das heißt, im besten Fall aktivierst du dein Netzwerk und sagst, hey, ich habe einen Post auf LinkedIn gepostet, like doch mal oder schreib einen wertvollen Kommentar, sodass wir dann darüber runter diskutieren können und halt noch mehr Interaktionen entstehen und so. Und dann, genau, sodass sich halt dann der Beitrag möglichst weit verbreitet. Und natürlich solltest du jetzt nicht anfangen, wenn du die ganze Zeit übers Internet schreibst, plötzlich über Katzen zu schreiben, weil du halt schon in deinem Fachgebiet bleiben solltest. So, das ist jetzt die Kurzversion, würde ich sagen.
Das war die Kurzversion. Ist es tatsächlich so, wenn man einen Post veröffentlicht hat und ändert den nachträglich, dass der Algorithmus dann den etwas mehr vernachlässigt?
Das war ja lange so. Es wurde jetzt bei den letzten Algorithmusänderungen, hat ja der LinkedIn-Typ, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, aber hat gesagt, dass das nicht mehr der Fall ist, also dass sie das geändert haben. Wäre aber trotzdem noch ein bisschen vorsichtig.
Ja, weil ich habe heute einen Post veröffentlicht, wo ich ein Foto habe und den Credit nicht angegeben habe. Deswegen habe ich überlegt, ob ich das noch hinzufügen muss, weil das Foto nicht von uns war.
Wenn, dann würde ich ein bisschen warten.
Ja.
Zur Sicherheit.
Machst du denn das auch in Unternehmen? Das heißt, du gehst in ein Unternehmen rein und da sitzen dann ganz viele aus der Belegschaft und du machst Trainings mit denen?
Auch, ja.
Auch. Mhm. Weil es ist ja nicht immer leicht, das Team zu motivieren, Social Media da aktiv zu werden.
Genau, auch das ist so eine Sache, die muss man natürlich gut kommunikativ begleiten und vorbereiten und so. Und das ist natürlich, dass für alle auch attraktiv ist, das eben dann auch zu tun. Ne? Und dass sie vielleicht auch irgendwas dafür bekommen, neben Ruhm und Ehre. So, dass, also die Frage ist jetzt nicht, ich will jetzt nicht, dass die Leute dafür bezahlt werden, sondern einfach, aber es soll halt, sie möchte gleich bezahlt werden hier, ne? Genau.
Das nein, ist aber es ist ihr ja Unternehmen. Richtig, also
ja, sie kann sich ja selbst bezahlen.
Ja,
aber viel Spaß. Das ist dein Unternehmen, das muss Ruhm und Ehre echt reichen.
Ja, ich weiß. Man sollte vielleicht für die Hörerschaft kurz diese Situation auflösen. Ich wurde gerade mit körperlicher Gewalt bedroht, weil... Frau Döttgen, bitte.
Ich bin verbittert. Ich war gestern Teil einer Podiumsdiskussion und habe vorher zu Shanti Dings dran, Fotos zu machen. Shanti so, ja, das ist klar, mache ich Fotos, natürlich. Heute Morgen, Shanti, hast du Fotos gemacht? Nur so ein paar.
Naja, ich hatte halt gesehen, dass die Offiziellen da auch Fotos machen und deshalb habe ich mich dann lieber auf deinen Wortbeitrag konzentriert.
Das war eine Ausrede.
Nein, das war so.
Gut, das schneiden wir raus.
Man braucht halt immer gute Leute, die gute Bilder von einem machen.
Ja, nee, also ich meine, so, ja, jetzt habt ihr das auch gut verstanden.
LinkedIn hat sich in manchen Ecken auch so ein bisschen in Richtung Facebook entwickelt. Da kommen manchmal auch so Kommentare, die man sonst vorher auf Facebook oder Insta weniger, aber Facebook so, diese Miesmacher. Ist dir das auch aufgefallen oder weniger?
Ehrlich gesagt bisher weniger. Also ich habe das auch schon mitbekommen und habe es auch schon gesehen, aber habe das ehrlich gesagt, also ich sehe das noch nicht so krass. Also ich würde eher sagen, wenn ich über eine Facebookisierung von LinkedIn irgendwie rede, wäre es halt, dass die Themen einfach breiter geworden sind. Ja. Ne? Also und dass es halt nicht mehr nur um Berufliches geht, sondern natürlich irgendwie auch der Barbie-Film besprochen wird. So, ne? Und dann halt nicht nur aus einer beruflichen Perspektive, sondern aus einer, ja, keine Ahnung, quatschigen oder, ja, ne, ja, also so. Und natürlich, ich meine, das liegt halt aber natürlich daran, dass jeder versucht, irgendwie Sichtbarkeit zu generieren und Aufmerksamkeit und das natürlich mit Themen, die, ja, Themen wie süße Hundevideos oder süße Katzenvideos einfach super gut funktioniert, weil wir alle gerne uns ablenken, unterhalten lassen und das halt nicht immer nur der Ernst des Lebens sozusagen ist. Und ich habe es ja gerade eben auch gesagt, was gehört zu einem guten Post dazu? Will ich immer ein Selfie sehen, wenn es eigentlich um ein anderes Thema, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht oder was auch immer, ne, muss ich dann ein Selfie, also bilde ich das mit einem Selfie? Also ist ja schon immer, also im klassischen Journalismus gelernt, irgendwie es gibt dann, ist eine Textbildschere. Und ich bin jedes Mal wieder irritiert, aber weiß natürlich auch, warum die Leute es machen, weil das halt irgendwie ja besser funktioniert, weil man halt Menschen sehen will. Doof, ja. Alles für den Algorithmus, alles für die Sichtbarkeit. Also, und ist halt so die Frage, ob man da mitmacht und Lust drauf hat oder ob man weiß, dass es halt, also es halt für sich nutzt oder ob man halt einen anderen Weg findet. Und ich glaube, das ist so die Kunst, wenn ich dann auch in ein Unternehmen gehe, jeweils für die Leute den richtigen Weg zu finden, wo sich jeder bei wohlfühlt, aber wo halt im Grunde trotzdem was bei rauskommt. So.
Bist du bei TikTok unterwegs? Machst du da irgendwas?
Nee, ich gucke eher mal ab und zu und natürlich, um so kurz zu gucken, was so die Trends sind, um zu gucken, was mein Sohn da macht. Und was halt so die Themen umgesetzt werden, ne? Was gerade, welche Tänze, keine Ahnung, einfach um auch so ein bisschen immer wieder mal up to date zu sein, sozusagen. Ne? So nutze ich das. Aber ich selbst mache da nichts.
Wie alt ist dein Sohn?
Der ist 12.
12. Oh, okay.
Ja.
Und er ist wahrscheinlich eher auf TikTok.
Er ist eher auf TikTok.
Instagram
noch? Nee. Also er ist auf TikTok unterwegs, genau. Und auf YouTube sozusagen. Und, ja.
Facebook? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Das ist inzwischen
irgendwie. Nee, auch, also. Nee.
Irgendwie ist Facebook irgendwie
so. Ja, aber bei 12-Jährigen. Ja, aber bei.
Das
stimmt, nee, nicht wirklich. Also, und ich finde sogar, dass Facebook gerade. Also bei den Nutzerzahlen nicht. Und ich merke das auch in meinem eigenen Netzwerk, dass gerade Twitter, wir waren ja schon mal bei Twitter, und dieser Wandel von Twitter zu X hin dazu geführt hat, dass die Leute auch wieder Facebook intensiver genutzt haben oder nutzen. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, die Nutzerzahlen, kann man auf gar keinen Fall sagen, dass das Ding abgeschrieben ist. Klar, 12-Jährige, ich meine, dass sie überhaupt auf Social sind, muss man ja mal diskutieren, ne? Aber die P-Group will bisher nur TikTok.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie lange konntest du deinem Sohn Social Media verweigern?
Nicht so lang. Also, der hat ein Handy jetzt, als er 10 ist, hat er das Handy bekommen. Und kurz danach hat er durch seine Freunde TikTok kennengelernt und konntest du nichts dagegen tun. Also, wir haben natürlich die Bildschirmzeit irgendwie beschränkt und so weiter und so fort, aber die finden dann trotzdem Wege. Dann guckt er halt im Browser weiter. Ne? Also, es ist halt einfach.
Aber du konntest dich ja genauso wenig verweigern, obwohl du dich wahrscheinlich mehr auskennst als manche.
Ja, aber die Frage ist ja auch, also natürlich habe ich ihn aufgeklärt oder haben wir ihn aufgeklärt, haben halt gesagt, was Sache ist, reden auch über bestimmte Sachen natürlich drüber, auch gerade wenn wir so mitbekommen, dass es irgendwelche krassen Trends wiederum gibt, ne, die halt dann irgendwie Kinder aufwiegeln sollen oder ne, irgendwie gerade in der Ukraine-Kriegphase, Startphase war ja auch wirklich viel Propaganda dabei und dann haben wir natürlich auch versucht, das irgendwie also zu erklären oder was sozusagen da ist, ne, und was gute Quellen sind, was keine guten Quellen sind und so. Aber ich glaube, um verbieten bringt doch eh nichts. Also
verbieten bringt nichts, also, aber tatsächlich, ob ein 11-, 12-Jähriger ungefiltert Ukraine-Propaganda sehen sollte, ist ja schon.
Ja, aber das Schöne ist ja, da ist der Algorithmus ehrlich gesagt auf unserer Seite, weil er sich am Anfang besonders extrem. Fußball. Also der hat sich halt für Fußballvideos und halt so für Minecraft und sowas alles interessiert und hat halt wirklich vor allem so Gamer-Zeugs dann halt bekommen und hat anderen Kram gar nicht bekommen. Also wirklich. Da hilft dann doch wiederum der Algorithmus. Wer sich halt dann eher für sowas interessiert, bekommt dann zum Glück auch eher sowas mal angezeigt. Und wenn man was anderes dabei ist, also dann weiß er aber auch, dass wir halt darüber sprechen können. Und das klappt bisher ganz gut, hoffe ich. Sage ich jetzt mal so.
Ja,
mehr weiß ich nicht. Also ich meine, man weiß irgendwann ja auch nicht mehr alles. Ne? Also stimmt. Ist dann ja einfach auch so. Man kann dann einfach nur vertrauen.
Der Austausch in seinem Alter findet über WhatsApp statt oder gar nicht? Also mit Gleichaltrigen?
Viel WhatsApp und iMessages, also so.
Ja.
Genau, ja. Also je nach Freund. Und letztens wollte er Signal auch haben, so, aber aber das ist vor allem WhatsApp und iMessages oder SMS sozusagen, genau.
Nur zu Telegram?
Auch nur für Recherchen, also nicht selber irgendwie, genau.
Ja. Ich glaube, jetzt haben wir alle abgekriegt.
Wir können doch über Newsletter reden.
Natürlich. Sorry. Blöd, natürlich.
Ja, oder keine Ahnung. Ja. Wir können auch über was ganz anderes reden.
Ich empfehle deinen Newsletter natürlich jedem. Du bist auch Profi bei Newslettern, dass die Leute den sogar anklicken, aufmachen und lesen wollen. Ja, ich hoffe, was sollst du jetzt anderes sagen? Ja, aber ich kann das
natürlich
bestätigen.
Ja, es ist so.
Leserin?
Nein, also ich hoffe, dass es so ist, aber ich meine, gerade wir haben jetzt sehr viel über Social Media gesprochen und über Algorithmen und so, und dadurch, dass ich ja sehr viel, also ich kriege ja das angezeigt, was am wahrscheinlichsten ist, was ich anklicke oder was ich halt irgendwie, wo ich am wahrscheinlichsten interagiere. Deswegen, ne, Susione-Videos kriege ich wieder Susione-Videos oder ähnliche Inhalte. Das kann aber dazu führen, dass ich halt bestimmte Inhalte gar nicht mehr sehe. Ne? Auch wenn ich mit irgendwelchen Leuten irgendwie befreundet bin oder so, kann es halt sein, dass ich mit diesen Inhalten, ich interagiere nicht mit denen, also werden sie mir irgendwann aussortiert. Und wenn man halt möchte, dass man eine längerfristige oder direkte Beziehung zu irgendwelchen Menschen bekommt, können halt Newsletter extrem hilfreich sein, weil einmal E-Mail-Adresse, immer E-Mail-Adresse, zumindest meistens, in den meisten Fällen, also so häufig wechselt man ja seine E-Mail-Adresse nicht. Ja, wenn es mir da gelingt, mit einem attraktiven Angebot in meinem E-Mail-Postfach, mit einer guten Betreffzeile, mit einem guten Absender, keine Ahnung, und irgendwie
sinnvollen Infos
dann auch zu überzeugen, dass man diesen Newsletter halt irgendwie anklickt, oder vielleicht irgendwie, ich bin jeden Tag da, jeden Morgen, ne, habe so meine Routinen und gucke halt immer in den Morgen-Newsletter von der Zeit oder von wem auch immer. Ja, dann habe ich viel richtig gemacht und habe natürlich besser eine Möglichkeit, eben diese Verbindung aufzubauen und dann halt meine Botschaften zu platzieren oder was auch immer. Ne? Ist halt ein bisschen nachhaltiger als Social.
Schon, und man kann die auch interessengeleitet irgendwelche Newsletter abonnieren.
Ja, absolut.
Die SZ hat ca. 100 unterschiedliche Newsletter zu fast jedem Thema.
Ja, die Zeit auch. Also die haben ja auch irgendwie einen Lese-Newsletter, dann einen Kinder-Newsletter, eine Freizeit, dann diesen politischen, also alles, ne? Zu jedem Thema. Und das ist ja auch genau so, wie wir digitale Medien nutzen. Hm. Wir haben Interessen, wir wollen irgendwie, ne, wir interessieren uns für ein bestimmtes Thema und wollen da mehr und tiefer einsteigen. Und das ist natürlich genau das, was sie dann eben auch damit bedienen. Und deswegen macht es natürlich Sinn, nicht irgendwie nur eine Zeit-Newsletter rauszugeben, sondern halt irgendwie dann wirklich den Politik-Newsletter oder den Lesebücher-Newsletter oder, keine Ahnung, den Musik-Newsletter. Mhm. Und dann nicht nur die Musik-Newsletter, sondern halt irgendwie die klassische Musik, die sonst keiner hört, Newsletter so.
Du bist auch in einem Buchclub, glaube ich, habe ich irgendwo gesehen.
Ah, die müsst ihr auch mal einladen. Oder die Anja aus dem Buch Local Bookshop, die müsst ihr mal einladen.
Ja.
Genau, die ist auch ganz toll. Die macht ja auch das Bilderbuch-Festival im Oktober. Also die hat auch viel zu erzählen, die kann ich sehr empfehlen. Genau, die hat einen Buchclub gegründet und da bin ich jetzt seit drei, das ist mein erster Buchclub, bin ich jetzt seit 3 Monaten, glaube ich, drin. Und ja, ist total cool, wenn man immer ein Buch, also man liest.
Und dann
man muss vorher das Buch lesen, dann geht man da hin und hat am Ende eine ganz andere Meinung über das Buch, als man vorher hatte.
Alle lesen das gleiche Buch?
Alle lesen das gleiche Buch, okay. Genau. Und es wird immer dann, also wird immer gesagt, was das nächste Buch ist. Und dann lesen wir das alle. Dann habe ich eine Meinung und wie gesagt, dann gehe ich da hin. Und dann sagen alle was anderes und dann denkst du, ach cool, so kann man das ja auch sehen. Es macht total Spaß.
In welchem Rhythmus muss man das Buch lesen? Hat man einen Monat Zeit?
Man hat einen Monat Zeit.
Oha, so viel fahre ich gar nicht in Urlaub, dass ich so viel lesen kann.
Aber ja, aber das sind nicht, bisher waren es nicht so dicke Bücher. Also man kommt schon ganz gut hin.
Mhm.
Und wenn nicht, muss man halt noch mal eine Nachtschicht in Feuer einlegen lassen.
So wie früher in der Schule. Kurz mal Sekundärliteratur.
Oh, ich muss mein Buch noch durchlesen.
Wie hießen diese kleinen Dinger? Reklamheftchen mit den Zusammenfassungen?
Oh ja, stimmt. Ja, da gibt es doch auch eine App für. Also ne, Blinkist gibt es doch irgendwie, wo man sich auch seine Bücher zusammenfassen kann.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, machen die auch Belletristik oder ist das nur eine Sache?
Das wäre schrecklich, wenn sie das machen.
Ich
hatte mal ein Probeabo.
Ja, zur Not Wikipedia gibt es auch meistens die Zusammenfassung, leider Gottes.
Ich hatte früher Lindners Literaturlexikon, das war so, und da waren die wichtigsten Werke zusammengefasst.
Frau Dönken zeigte 1 Meter Regalplatz, nur für die, die gerade nicht hier sitzen.
Und Frau Schanti hat keine Ahnung, was 1 Meter ist. Augenmaß lässt grüßen.
Was, das ist doch 1 Meter?
Ja, aber
hol 1 Meter Maß.
Das habe ich nicht, ich habe nur 10 Zentimeter.
Ich habe so gezahlt.
Hier ist doch, wir sind doch hier in einem, da muss es doch so ein Maß geben.
Es gibt
Maß, so eine Elle irgendwie, oder was?
Wir machen das später.
Wir machen das später,
ich kann nicht so lange die Arme aufhalten.
Du darfst später noch mal sagen.
Der Local Bookshop, was macht der, was hat anders als andere Buchläden?
Boah, jetzt mache ich auch noch Werbung für die Anja, da wird sie sich
freuen.
Der ist da in der Altstadt, also hinterm Karlsplatz. Und ich habe die ehrlich gesagt, ich kannte die schon vorher, die Anja, über Twitter, lustigerweise. Mhm. Also es ist auch eine Twitter-Bekanntschaft, lustigerweise. Ja, die hat halt damals in einer großen Buchhandlung, glaube ich, gearbeitet und hat immer, macht schon ganz viel immer digital. Man und hat dann auch über Bücher mal was geschrieben und irgendwie war immer spannend und sie wollte halt eine andere Buchhandlung aufbauen. bauen, die halt eben auch die digitalen Möglichkeiten viel stärker nutzt. So, und das, ja, geh einfach mal hin und guck sie mal an. Also sie hat da so einen kleinen Roboter, der auch so ein bisschen was erzählt, mit dem man sich unterhalten kann. Wie gesagt, auch der Bookshop ist cool, der Club ist eben auch digital, also oder hybrid. Das heißt also, man kann vor Ort sein, kann aber auch zugeschaltet sein aus allen Teilen der Welt, so ungefähr. Also letztens war jemand aus Kanada oder USA, also irgendwie sowas mit dabei. Also, weil die gerade da ist und aber das irgendwie spannend findet und ja, also total super. Ja, also hat er einfach einen anderen Ansatz und versucht sozusagen auch andere Plattformen aufzubauen. Und ja, ich finde also auch die Idee mit dem Bilderbuchfestival super, die sie letztes Jahr zum ersten Mal da gemacht hat und das dieses Jahr wieder macht. Also einfach Buchladen anders verstehen und als Plattform verstehen und das sozusagen eben auch ins Digitale erweitern. Das macht sie sehr konsequent und sehr cool und... Jetzt müsst ihr da alle hingehen, wenn ihr das alle hört hier. Ja. Und ich kriege kein Geld dafür, wollte ich nur mal sagen.
Ja, wir kriegen ja auch kein Geld. Ja.
Dieser Podcast wurde gesponsert
von... Absolut, ja, genau. Ja, vielleicht kriegen wir wenigstens Kaffee von ihr.
Genau. Für Kaffee tue ich viel. Das stimmt.
Das ist was anderes, ja. Ja, nochmal danke. War interessant, dass du dir die Zeit genommen hast, so uns in die digitalen Abgründe zu führen.
Sphären.
Es war Sphären, ja. Es waren keine Abgründe.
Ach, manche Sachen sind ja schon Abgründe. Da waren wir uns ja, glaube ich, bei Twitter zumindest einig.
Ja, Gott. Ex.
Oh, man muss nur die Kommentarspalten bei Facebook gucken. Dann weiß man, wie abgründig das werden kann.
Oh, ja.
Und wie unschön und wie hemmungslos.
Aber auch manchmal lustig.
Ja. Ist ja, oft in einer ungewollten Komik, aber wo man sich denkt, so, oh Gott.
Ja, wir haben schon wieder nicht über Politik geredet, aber...
Nee, das sprengt den Rahmen. Das lassen wir uns
nicht sagen. Schade. Ja, gut. Ja, vielen Dank.
Bitte gerne.
Christiane, bist du noch ein bisschen intelligenter und allwissender geworden?
Ja.
Du hast ganz viele intelligente Fragen über LinkedIn stellen können, die mir ja vollkommen...
Du musst mal mehr machen auf LinkedIn. Hast du ja jetzt gehört, oder?
Ja, ich glaube, ich habe auch ein LinkedIn-Konto.
Ja,
da ist auch ein Foto von mir von vor 80 Jahren drauf.
Wir sind vernetzt auf LinkedIn und immer, wenn ich dein Foto sehe, denke ich, ist das oder ist das nicht?
Doch, da hatte er noch dunkle Haare und meine Mutter hängt, glaube ich, halb im Bild mit drin. Voll unseriös.
Super.
Ja, aber wir haben jetzt gelernt, wie es geht, so mit Selfie im Bild.
Menschen. People-Cell quasi.
Ja.
Nicht Sexcell, sondern PeopleCell. Zumindest auf LinkedIn.
Ich bin auf TikTok, um zu recherchieren und um zu gucken, was da abgeht. Gruselige Vorstellung, aber gehört zum Job dazu.
Ja. Bist du nicht auf TikTok?
Nein.
Oh, solltest du mal machen.
Warum?
Mach mal ein Experiment. Geh mal, melde dich auf TikTok an, guck dir ein paar Sachen an. Dieser Algorithmus, der ist so gut, dass du eventuell für mehrere Stunden nicht mehr davon weggehen wirst.
Okay.
Wie dir gefallen.
Ist schon ganz klar, dass es dann nicht machen wird.
Okay.
Ja. Na, ich bin vielleicht nicht so digital, wie man denkt, wie man sein sollte.
Ja, gut, das ist mehr was für uns Jüngere.
Ja, genau.
Alles klar.
Und es ist doch schöner, wenn man rausgehen kann zum Spielen und nicht reingehen muss, weil dann regnet es nicht und man hängt am Handy und
weil
so.
Weil draußen kein WLAN.
Home ist da, wo es WLAN ist.
Und draußen regnet es gerade nicht. Wir sollten es echt nutzen und jetzt rausgehen.
Korrekt.
Ja.
Christian ist wieder kaputt.
Chrisse, ab mit dir raus. Geh spielen.
Du machst doch ganz viel online.
Ich mache auf Insta, aber ich mache nicht TikTok.
Also ich gehe jetzt raus und spiele, während die zwei sich noch ein bisschen anziehen. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Geht raus, nimmt die frische Luft, versucht die Sonne zu finden. Wiedersehen.
Natürlich kaufe ich.
Wortgewandt ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Carouge Couture.